Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Sammer und Basile. Präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe. Viel Spaß.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Das ist mittlerweile, Matthias, unsere 3. Ausgabe. Ich freue mich noch wie beim 1. Mal.
Ja. Sehr gut, ich auch. Also ich freue mich jedes Mal drauf. Wir haben einen gewissen Abstand und das ist gut. Und dann kommen wieder neue Themen und wir können uns Gedanken machen.
Auch heute haben wir, speziell du, dir wieder viele Gedanken gemacht. Das kann ich dem Zuschauer ja verraten. Das liebe ich ja wirklich sehr an dir, dass wir ja auch Tage zuvor dann wirklich lange auch sprechen und du mir die Themen dann auch verdeutlichst, die du besprochen haben möchtest, und die Gedankengänge, das habe ich wirklich selten, muss ich dich mal loben. Das macht mir immer viel Spaß, weil ich da auch sehr viel lernen kann. Wo ich vielleicht auch was bei dir lernen kann. Es ist kurz vor Weihnachten, liebe Zuschauer. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt, sag mal?
Wenn du wirklich etwas lernen willst, dann musst du die Liebe deines Lebens finden. Das habe ich getan. Dann musst du zupacken und dann musst du sie nicht mehr loslassen. Und dann gibt es natürlich ein paar Aufgabengebiete. Und was ich sagen will, ist, dass meine Frau, neben dem, dass sie sowieso unglaublich ist, aber speziell, was diese Dinge betrifft, da habe ich gedacht, der Osterhase ist gerade erst weg, aber da hat sie schon wieder Weihnachten und die Geschenke und sie rettet mich und unsere Kinder jedes Mal und sie macht das sensationell wie vieles und dementsprechend kann ich ganz beruhigt bei dir stehen, weil es ist alles organisiert.
Ja, also setzen wir uns mal hin. Ja. Die Liebe deines Lebens, das finde ich aber wirklich sehr schön. Also das ist ja eine richtige Liebeserklärung im Fernsehen.
Naja, wenn du mich schon so fragst und du willst von mir lernen, dann kann ich ja nicht rumeiern, sondern wollte die Dinge auf den Punkt bringen. Und erstens ist es so, ob es hierher gehört, weiß ich nicht. Aber wenn du mich schon fragst, dann musst du auch mit dieser Antwort rechnen.
Ja, also ich finde die Antwort ehrlicherweise sehr schön, muss ich echt zugeben. Wie feiert ihr denn Weihnachten?
Wir sind zusammen als Familie. Ja. Mein Papa ist mit da, meine Mama gibt es leider nicht mehr und dementsprechend ganz familiär, ganz ruhig und machen Fondue und trinken ein Gläschen und sprechen viel und genießen es und sehnen es herbei.
Ja, schön. Machst du dann auch das Fondue?
Also naja, es wird organisiert, wird geschnitten, je nachdem, was wir wollen. Also wir nehmen ein bisschen Rind, ein bisschen Kalb und ein bisschen Hühnchen, je nachdem. Und dann gucken wir, der eine will ein bisschen Fett, der andere will Öl und dann Salate dazu. Und dementsprechend sind wir da gut aufgeteilt. Und ja, das macht dann jeder für sich selber. Aber die Vorbereitung darauf obliegt natürlich unseren beiden Damen, also meiner Frau und unsere Tochter.
Ja. Die letzte Frage in dem Zusammenhang: Was steht denn eigentlich auf deinem Wunschzettel?
Zu Weihnachten eigentlich gar nichts. Also nein? Weil es ja vielleicht, ich bin ja jetzt auch keine 18 mehr und gut, da war es auch schon weniger, aber so, dass man so extrem hinfiebert. Aber was für mich und uns wichtig ist, für meine Frau, genauso wie für mich, dass man nichts erzwingen sollte, aber wenn wir dann mal in der Stadt sind und wie auch immer und man braucht vielleicht etwas oder es gefällt etwas so, dann sagt der eine zum anderen, aber das ist dann mein Weihnachten und so. Und so machen wir das, also ist keine große Überraschung mehr. Und umgedreht war es dieses Jahr so, dass meine Frau dann auch gesagt hat, sie ist zufrieden und braucht erstmal nichts. Und ich gesagt habe, aber
gefährlich bei Frauen.
Ja, aber ich habe dann einfach gesagt, egal ob groß, ob klein, wenn es geht, nicht so teuer, aber wenn auch teuer, aber nicht teuer, es geht nicht darum. Es geht allein, wenn du am Weihnachten bist und es raschelt ein bisschen und auch die Kinder packen was aus und meine Frau wäre daneben und wir packen alles was aus und sie hätte nichts. Das fände ich nicht gut. Also mehr auf der Schiene, dass man so gemeinsam ein bisschen etwas hat und sich gemeinsam auf etwas freut.
Ja. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Aha. Im nächsten Jahr, ne, wenn wir uns dann hier wiedersehen, dann besprechen wir vielleicht nochmal die Weihnachtsgeschenke, ob es dann auch wirklich zur Zufriedenheit dann beigetragen hat. Wir kommen jetzt, Matthias, zu unserer ersten Rubrik. Schnelles, Aktuelles. La, 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 la. Matthias, zeigt das 2:2 der Bayern gegen Mainz, dass sie am Ende doch nur Menschen sind?
Das war sowieso klar, würde ich meinen. Okay. Und unabhängig von Bayern, Urs Fischer hat jetzt 2 Spiele gemacht, 1 international, 1 national. Den internationalen Gegner konnte ich nicht so einschätzen. Aber dass sie in München einen Punkt holen, hängt schon auch sehr stark mit seiner Person zusammen. Und ich schätze ihn über alles, auch seine Persönlichkeit. Deshalb würde ich es vielleicht mal auf ihn lenken, dass die Bayern an Urs Fischer gescheitert sind.
Gut. Lennart Kahl hat auch da wieder getroffen. Überrascht dich seine Konstanz?
Und vor allen Dingen seine Entwicklung. Ich habe ihn ja auch im U-Bereich noch gesehen, gegen Dortmund in einem Finalspiel. Ich war, glaube ich, im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Da war er sehr stark, hat mir sehr gut gefallen. Sportlich außergewöhnlich. Linke Fuß, Gewandtheit, Beweglichkeit, Technik, Abschluss. Ich wusste jetzt nicht, wie schnell er sich körperlich, weil er doch relativ klein und noch dünn ist, wie schnell er sich sportlich adaptieren kann, um das Tempo mitzugehen und damit seine sportlichen Qualitäten zu zeigen. Aber das ist sehr schnell geschehen und deshalb qualitativ nicht überraschend. Die Adaption so schnell und konstant, auch mit vielen Toren, ein bisschen überraschend. Aber umso freudiger sieht man sowas, ein junger Spieler, junger deutscher Spieler. Wunderbar.
Stand jetzt, muss er mit zur WM?
Ich glaube, ich habe hier mal geantwortet auf die Qualitätsfrage. Wenn Deutschland auf die besten Spiele verzichten kann, dann ist es immer schwierig, das letzte Prozentpünktchen rauszuholen. Ich habe mir ehrlicherweise nur bedingt Gedanken gemacht, um zu sagen, habe ich jetzt den Kader vor mir. Aber wenn wir jetzt mal unabhängig des Kaders rein qualitativ denken, und im März, als es nicht einen totalen Einbruch gibt. Wir gehen vom jetzigen Zeitpunkt an, von der Qualität dessen gehört er dazu natürlich.
Wenn Jamal Musiala jetzt dann auch wieder zurückkommt, Didi Hamann war jetzt Donnerstag in unserer Sendung. Mhm. Er hat gesagt, beide sind auf der 10 am besten. Kann Lennart Kahl zum Problem für Jamal Musiala werden?
Also Franz Beckenbauer, ich weiß nicht, ob er zuguckt oder zuhört, hat mal gesagt, auch sicherlich muss man das relativieren. Gute Spieler können immer miteinander spielen und finden immer ihre Positionen.
Herbstmeister in der zweiten Liga ist Schalke 04.
Ja.
Wird der Traum wahr vom Revierderby in der kommenden Saison?
Ich würde es mir wünschen. Und vor allen Dingen möchte ich mich darauf berufen, in bestimmt einer der schwersten Phasen, wo sie auch selbst abstiegsgefährdet in der zweiten Liga waren, hat der Club Borussia Dortmund in verschiedenen Formen von Personen als auch ich immer wieder geäußert, dass es wünschenswert ist, dass sich Schalke stabilisiert, dass Schalke ein starkes Stück Bundesliga ist und wir uns alle wünschen, dass sie zurückkommen würden in die erste Liga. Das ist Fußball pur, das ist Emotion pur und deshalb finde ich gerade, Trainer ist hochspannend, die Art und Weise, wie sie rangehen, vielleicht ein bisschen überraschend, aber er ist sehr, sehr stark ergebnisorientiert, hat sich schnell eingewöhnt an die zweite Liga. Frank Baumann nicht zu vergessen als Kopf vielleicht der sportlichen Führung. 2 sehr, sehr gute Leute und was mir gefällt und was mich optimistisch stimmt, dass es dann im Sommer auch zum Aufstieg langt. Ich liebe Sachlichkeit. Ich liebe Qualität, aber ich liebe vor allen Dingen Sachlichkeit. Und beide vermitteln das sehr, sehr gut.
Ich habe einen TV-Tipp für dich am Freitag. War nämlich Miron Muslic, der Trainer von Schalke 04, bei mir in der Sendung bei Meine Geschichte. Okay. Wirklich hoch spannend, sehr emotional, bewegende Kindheit hinter sich. Also
ich habe ihn kurz in Leverkusen getroffen, als wir da gespielt haben, kurz begrüßt. War echt 10 Sekunden. Aber entweder man denkt, oder, aber es war.
Was vielleicht nicht so war, waren die letzten 2 Unentschieden von Borussia Dortmund gegen Freiburg und Bodo Klimt. Welche hat dich mehr enttäuscht?
Bodo Glimt. Eindeutig, weil nichts, dass man für sich in Anspruch nehmen kann, sowieso so ein Spiel automatisch zu bekommen, sondern mich hat ein bisschen gestört, die Art und Weise. Wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut begonnen und unser Abfall, der nicht immer unnatürlich ist, aber auch in der ersten Halbzeit, wo wir dann zu passiv werden und damit ein Gegentor bekommen, dann finde ich, dann kann das vielleicht mal passieren in einem Spiel oder man ist nicht vorbereitet so oder man war vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Aber wenn das, was in der ersten Halbzeit passiert, in der zweiten Halbzeit nochmal passiert, dann könnte ich durchdrehen.
Dann sprechen wir jetzt auch noch weiter über Borussia Dortmund und das aber unter der großen Überschrift unserer weiteren Rubrik, das Thema. La, 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 la. Die vergangenen Tage, Matthias, ist ja immer so, dass wir dann, ich habe es eben schon angesprochen, sprechen über dann auch Themen, die dir wichtig sind. Und eines dieser Themen war ja eine gewisse Hierarchie. Und wir würden das gerne anhand auch des Beispiels Nico Schlotterbeck aufmachen. Ja. Er hat ja speziell nach dem Spiel gegen Bodo Klimt, wo, was dir sicherlich auch nicht gefallen hat, wie du gerade beschrieben hast, hat er sich ja anschließend bei den Kollegen von The Zone wie folgt geäußert. Er sagte dort am Mikrofon, jetzt kriegen wir es auch gleich eingeblendet. Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball. Ich sage immer, Winner-Mentalität ist das Spiel zu killen. Das haben wir nicht hinbekommen. Deswegen ist das nicht bitter, sondern richtig schlecht. Als du, Matthias, diese Worte von Nico das erste Mal gehört oder gelesen hast, was hast du dir da gedacht?
Ich versuche in aller Kürze ein kleines bisschen auszuholen, um zu sagen, jeder weiß, dass ich ein Freund von hierarchischem Denken bin und dass ich glaube, dass eine gute Mannschaft, eine erfolgreiche Mannschaft eine gute Struktur braucht mit Leadern, mit Teamplayern und mit Individualisten. Und die Leader natürlich in Form von Nico Schlotterbeck, auch natürlich, da kannst du nicht einen Stempel drauf machen, das ist eine Blaupause und das gehört überall hin, das kann jeder Club anwenden, sondern du brauchst auch die Spielertypen dafür, in welcher Entwicklung sind wir und dementsprechend ist da gerade jemand mit Nico Schlotterbeck, der in eine Leaderrolle immer mehr reinwächst.
Also ist er noch
der
kein
immer, ich würde sagen, das, was man so beobachtet, es waren ja vorher so wie Marco Reus oder auch Mats Hummels ein Stück weit da, dass ich glaube, dass wir in Dortmund auch ruhig den Mut haben dürfen, diese Dinge klarer zu benennen. Natürlich ist es zum Teil erkennbar, aber ich würde das noch klarer rausstellen, dass nach innen und außen erst einmal die Positionierung jedes einzelnen Spielers klar ist. Und deshalb Nico Schlotterbeck jetzt immer mehr in diese Leaderrolle reinwächst, bis es der Club irgendwann auch mal deutlicher benennt. Wir werden sehen, welche Entscheidung er insgesamt für seine zu greifen. Ich sage immer am Ende der Club, ob das der Geschäftsführer ist oder der Sportdirektor, ich finde, erst einmal gehört sowas immer gemeinsam besprochen. Ich habe das damals auch in München getan, als ich dahin gekommen bin und gesagt habe, meine Vorstellung sind, es war ja ganz lustig, dass Uli und Kalle, das waren ja die Dominierenden in der Mannschaft, aber ich sage, die können leider nicht mehr spielen und die sind meistens auch nicht in der Kabine. Das waren die Leader des Clubs, aber wir brauchen die Leader der Mannschaft. Und damals haben wir Manuel Neuer, Philipp Lahm und Basti Schweinsteiger benannt. Und wir haben das aber zusammen besprochen, dann auch mit dem Trainer, um das herauszuarbeiten, nach innen und nach außen. Und ich finde, diese Klarheit ist immer wichtig, um dann Probleme anzugehen. So, deshalb, Nico wächst immer mehr in diese Rolle rein. Und in meinen Augen ist er, und das brauchen Leader, zwei Dinge, eigentlich drei. Erstens, sie müssen sportlich total unumstritten sein. Unumstritten.
Ist er das?
Total.
Okay.
Total unumstritten. Und Leader müssen die Dinge ansprechen, wo jeder in der Gruppe spürt, das ist jetzt kein sich selbst überhöhen oder sich selbst groß machen. Ich nenne das immer egomanisch. Das darf ein Leader nicht sein, weil er, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt.
Ist er das?
Nein, er ist überhaupt kein Egomann. Okay. Er ist überhaupt kein Egomann. In meinen Augen, ich habe ihn ja auch ein bisschen kennenlernen dürfen, ein wunderbarer junger Mann mit einem fantastischen Charakter und deshalb, er wächst immer mehr oder vielleicht ist er es schon in diese Leaderrolle rein. Sportlich unumstritten, keine Ich-AG. Und in dem Moment muss er die Dinge ansprechen. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, das ist so 2,5 Punkt. Es ist immer wichtig, wenn du glaubhaft natürlich argumentierst, dich ein Stück weit selbst mit kritisch zu sehen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass die anderen merken, weil die Medien, keine Medienschelte, bitte nicht beleidigt sein, aber grundsätzlich machen wir natürlich, also die Aussagen früher, die hätte gar keiner wahrgenommen, gesagt, was bist denn du für einer? Wenn dich mal einer annimmt, dann sprechen wir Deutsch und sprechen die Dinge mal aber direkt an. So, wir haben andere Zeiten, wie auch
hat
immer.
Hat mir Oliver Kahn auch so gesagt.
100%, also er hat sich fast einen Knoten in der Zunge gemacht, um ein paar Dinge mal anzusprechen, aber gleichzeitig im Hinterkopf zu haben, hoffentlich explodiert Dortmund jetzt
auf
nicht.
Auf der anderen Seite, Stefan Effenberg, der ja auch ein Leader war, ne, also Kapitän lange Jahre, der hat vorgestern bei den Kollegen des Doppelpass gesagt, das, was Nico Schlotterbeck da gemacht hat, geht gar nicht. Ein absolutes No-Go, also wirklich sehr, sehr kritisch. Ja. Und dann hat er gesagt, das darf ich nicht als Weltmeister machen in der Form und schon gar nicht, wenn ich noch nie was gewonnen habe. So hat Stefan Effenberg argumentiert.
Also, ich habe mit Effe gespielt auch. Effe war ein Leader und ich schätze seine Meinung sehr. Aber wenn wir zu allem Ja und Amen sagen, dann ist es auch nicht gut. Also das nicht, weil er bei Borussia Dortmund spielt. Ich habe Joshua Kimmich immer geschützt, wo alle auch ein Stück weit dann drauf rumgehackt haben, weil ich das ein bisschen anders schätze. Also, ich habe jetzt versucht auszuholen, was einen Leader ausmacht. Dann braucht es ausgleichende Elemente, wie die Teamplayer innerhalb einer Mannschaft. Jetzt komme ich gleich nochmal auf das Thema. Und dann gibt es die Individualisten, die interessiert das sowieso nicht. Also die wollen, nochmal, die wollen geliebt sein, integriert sein, aber sie wollen natürlich auch ihre Genie zeigen können. Also brauchen wir jetzt für die Struktur der Mannschaft, Nico Schlotterbeck hat etwas angesprochen. Da kann man sicherlich drüber diskutieren, muss man das intern tun oder sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kann nur sagen, wenn wir in Deutschland wieder die Wahrheit sehen, aber die Wahrheit nicht mehr benennen wollen oder die, die sie benennen, am Ende auch in den Senkel stellen, werden wir jegliche Form der Führung verlieren. Und natürlich ist Nico in dem Moment mit dem Halbsatz wäre gut gewesen, wenn er vielleicht beendet hätte, sagen, ja, ich hatte vielleicht auch nicht meinen besten Tag, aber ich verlange das trotzdem und ich muss dann auch da vorangehen und ich muss so. Das ist aber, deshalb habe ich gesagt, Leader im Entstehen, Leader in der Entwicklung, die werden nicht irgendwo geboren, sondern die müssen sich entwickeln. Und Leader müssen sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen können, auch kritisch auseinandersetzen. Und da muss vielleicht auch mal jemand zu ihm sagen, Nico, pass auf, wenn du das noch dazufügst in Form der Glaubwürdigkeit, je nachdem, ich bin viel zu weit weg. Also es muss entweder der Trainer machen, aber wir kommen ja gleich nachher nochmal auf das Thema Trainer, Sportdirektor, Führung der Mannschaft im Allgemeinen. Ich meine, unser zweites großes Thema, dass ich glaube, dass das entweder aus der Führungsetage des Clubs kommen muss. Und ich kann dir aber nur sagen, Ricardo, wenn ich, habe auch mal gespielt und ich habe vorher gesagt, durchdrehen und wie auch immer. Also nochmal, was Nico gesagt hat, das ist ja harmlos. Was ich zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, ich glaube, der wäre Dortmund implodiert oder irgendetwas. Beispiel. wir haben gespielt und die Offensivspieler nicht schnell genug umgeschalten. Mehrmals im Spiel, ein wichtiges Spiel, stand auf der Kippe. Nachher, wir haben das gewonnen mit Hängen und Würgen. Danach habe ich mich hingestellt und habe gesagt, übrigens, unsere Mannschaft hat keinen Charakter.
Ja, das stell dir mal vor, das hätte er natürlich jetzt gesagt.
Und dann, wieso? Kein Charakter und wie auch immer. Dann habe ich gesagt, wenn eine Mannschaft angreift und nur die Angreifer greifen an und die Abwehrspieler beteiligen sich nicht, ist das genauso charakterlos. Aber wenn wir verteidigen müssen und die Angreifer denken, dass das nur die Abwehrspieler machen sollen, ist das genauso charakterlos. Also deshalb,
also hätte er das theoretisch auch Punkt, auf dem Spiel Bodo Klimt hätte er so äußern können, weil das hat man ja so
also gesehen. Ja, man muss sich immer den Zeiten anpassen und den Medien und was dann daraus gemacht wird, weil der Transport dieser Aussage natürlich ein extremer natürlich, ist.
Aber man kann das ja drüber legen. Also das, was du gerade beschrieben hast, wie du damals charakterlos beschrieben hast, so lief ja das Spiel gegen Bodo Klimt auch.
Naja, jetzt müssen wir charakterlos, jetzt kommen ja die Pseudo-Intellektuellen und erklären, jeder hat einen Charakter. Also, wir können ja nicht über charakterlos reden und wie auch immer. Und jetzt kommen dann die Durchschnittlichen, die sagen, das darf man nicht. Und die wenigen Guten sagen, doch, weil das ist der Ursprung, um die nächsten Spiele zu gewinnen. Den Mut zu haben, kritische Konstellationen auch mal anzuecken, auch mal einen Fehler zu machen. Vielleicht ist das in der Wahrnehmung von dem einen oder anderen vielleicht und darüber kann man reden. Aber es war doch die Wahrheit. Und wir müssen aufhören, die Wahrheit am Ende so zu verwischen, dass die Wahrheit benennen, am Ende die Dummen sind. Nee, wir brauchen mehr. In Dortmund braucht es mehr, nicht zu viele, weil wir brauchen eine gute Mischung. Aber ich fand es wunderbar, was er gesagt hat. Und natürlich im Entwicklungsprozess, wo er sich gerade befindet, wenn du einen Halbsatz mit reinbringst und ich muss auch und mit Klarheit und so. Und wenn die Leute sich jetzt verstecken, ja, aber soll sich jetzt mal bekennen zu Borussia Dortmund, wie auch immer. Das sind alles normale Themen. Er hat die Wahrheit benannt. Und ein Leader, wie ich vorher sagte, darf das, muss das. Okay, es ist seine Aufgabe.
Zwei Sachen dazu. Du hast es, wie ich ehrlicherweise auch, als wunderbar empfunden. Wie kam denn diese Kritik in der Vereinsführung beim BVB an? Haben die auch alle gesagt, es ist wunderbar?
Ganz unterschiedlich. Aber wenn das nicht das Problem von Borussia Dortmund wäre und alle würden es sehen, dann hätten wir das Problem nicht. Ist doch ganz einfach. Es ist doch ganz einfach.
Wer hat's denn
Weltspitze,
so gesehen?
Weltspitze und das Beste zu wollen, geht erstmal natürlich über Deutschlands Spitze, um sich dann entwickeln zu wollen im internationalen Maßstab. Wir spielen Champions League und wir sind in dem oberen Bereich in Europa angesiedelt. Da wird die Luft sehr, sehr dünn. Ricardo, das ist bekannt und deshalb die Besten achten darauf, was gut ist, auch zu benennen. Aber vor allen Dingen das, was uns noch fehlt, zu benennen. Und wenn wir das natürlich schaffen, A, zu benennen, B, auszumerzen und im etwas, was nicht so gut ist, besser werden, dann hebst du das Niveau. Und nur das ist die Aufgabe im Leistungssport. Und deshalb gibt es in der Wahrnehmung dessen, was er tut, natürlich Menschen, die wunderbare Charaktereigenschaften haben, aber keine Führungseigenschaften. Die erschrecken natürlich im ersten Moment. Und das ist vielleicht
nicht korrekt. Wer ist denn in der Führungsebene erschrocken, ob diese Aussagen?
Habe ich vergessen. Habe ich total vergessen. Ich will nur damit sagen,
aber es dass
ein andere Punkt, Person. Warum, ja, okay. warum ist das ein wichtiger Schritt? Weil ich einschätzen würde, ich komme ja immer von außen, ich berate den Club so und guck so ein bisschen. Und ich glaube ganz einfach, wenn ich so drauf schaue auf dem Club, fehlt es dem Club ja nicht an Harmonie. Er ist ja harmoniesüchtig. Borussia Dortmund ist harmoniesüchtig. Das ist auch das, was den Club in der Verbindung der Liebe zu den Menschen ausmacht. Diese Verbindung in Dortmund
ist, nicht zu viel Harmonie,
ist unglaublich. Matthias. Aber wenn der Club den nächsten Schritt gehen will, dann muss auch die Harmonie letztendlich in der Verbindung stehen. Da ist ein starkes Band, da ist eine Verbindung da. Nur Kritik, konstruktive Kritik, nicht egomanisch,
konstruktive
Kritik wird uns doch verbessern. Und leider ist in Dortmund oftmals, also dann kommt etwas, da ist es drüber. Und dann lassen wir es wieder laufen und dann gucken wir und plötzlich ist es drunter und plötzlich denken wir, aber das ist auch nicht gut. Also agieren und nicht reagieren. Er hat agiert und er hat meinen großen Respekt dafür.
Gibt es denn so etwas wie eine gesunde Streitkultur in dem Verein?
Moment. Also jetzt gehen wir weg von Dortmund. jetzt gehen
wie geht's rein um Borussia
Dortmund? Ich weiß, aber wir müssen weggehen von Borussia Dortmund. Wir müssen die Frage stellen, ist das in unserer Gesellschaft überhaupt A noch gewollt? Ist das B überhaupt ein Bestandteil des Zeitgeistes, weil wir müssen uns mit Zeitgeist beschäftigen und dementsprechend müssen wir grundsätzlich mal darüber reden, dass heute es mehr um egomanische Selbstdarstellung geht. Und wenn das die Grundvoraussetzungen sind, wo Menschen miteinander zu tun haben, werden sie nicht mehr in die Streitkultur gehen, weil der Gegenüber oder die Gruppe gegenüber sofort den Instinkt für sich wahrnimmt, um sagen, der will killen, der will sich nur erhöhen und wie auch immer. Und deshalb habe ich ja vorher in einem Nebensatz mal gesagt, wir brauchen die Streitkultur nicht etwas als Außergewöhnliches, sondern als Normalität. Ja. Es muss wieder Normalität werden, versachlichen, Argumente austauschen. Und ich möchte nochmal sagen, Matthias? Ich bin, ich glaube, sehr stark mit den neuen Medien. Die Medien an sich selber sind auch nur noch darauf aus, nur noch Krawallgeschichten. Ich weiß, es gibt keine allgemeine. Ich weiß, dass jeder versucht gerade, das zu entscheiden. Es wird doch nur noch herausgearbeitet, wer ein Hero oder ein Depp ist. Es gibt keine Versachlichung der Argumente, auch Entwicklungen, die es geben muss mit diesen Argumenten. Und ich komme aus einem System, wo ganz, ganz vieles auch schwierig war. Aber Streitkultur war im Prinzip ein Synonym in etwas Positives bewirken zu wollen. Deshalb war der Begriff des Streites nicht negativ behaftet, sondern er war positiv, weil du am Ende in dem Argument, was du genannt hattest, aber Lösungen mit reden musstest. Also es nützte nichts, ihm zu sagen, aber heute hast du schlecht gespielt, auch die Trainer nicht. Heute hast du schlecht gespielt, okay, das weiß der vielleicht selber, aber was hätte ich besser machen können? Welches konkrete Thema hast du, um mir auch wirklich Hilfestellung zu geben, was ich verbessern kann? Deshalb macht es ja keinen Sinn.
Sind wir denn dazu noch bereit, Kritik anzunehmen, nicht gleich beleidigt zu sein, sondern das dann in eine Verbesserung umzumünzen? Sind wir dazu noch bereit?
Die Frage ist, wenn wir das als etwas Richtiges und Positives sehen. Und ich weiß, dass das viele Menschen so sehen. Manche nicht. Also müssen wir doch die Bereitschaft mitbringen, auch wenn ich hier sitze, auch, es gibt auch einen wunderbaren Begriff aus dem Leistungssport, Widerstände und Widersprüche führen zur Entwicklung. Also keine Angst haben, es zu benennen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Wertschätzung von Mensch zu Mensch darin mündet, ihm natürlich mein oder unser Vertrauen auszusprechen, dass wir eine Beziehungsebene miteinander haben, wo du weißt, wenn ich etwas zu dir sage, dass es nicht für dich ins Persönliche geht, sondern dass ich die Sache versuche zu verbessern. Und wir haben das Problem, noch einmal, medial, auch die neuen Medien und dass qualitativ ja gar nicht mehr darauf geachtet wird, wer hat eigentlich das Recht, sich öffentlich zu äußern, ist ja auch eine Qualitätsfrage. Und damit natürlich viele kluge Menschen sich immer mehr zurückziehen, weil sie sagen, also es kann doch nicht sein, dass jeder mich dann am Ende diskreditieren und bloßstellen kann. So wird das Niveau der Berichterstattung der Allgemeinheit absinken. Wir sind ein Durchschnitt und darunter in der Argumentation und wir müssen wieder die wecken, die natürlich was geleistet haben, die Argumente haben und die im Interesse unseres Landes, in dem Moment unseres Fußballs argumentieren. Das ist mein Ziel und ich werde nicht müde, weil es für mich auch in dem Alter, wo ich jetzt bin, ein Stück weit eine Lebensaufgabe ist. Ich habe nur Erfahrungswissen, aber 1000 Fehler. Aber ich habe Erfahrungswissen. Und ich versuche nur, Erfahrungswissen ein Stück weit zu benennen, an Beispielen, wie wir sie benennen, gerade auch der hierarchische Gedanke. Ja. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe von ein bisschen älteren Menschen. Nicht, ganz eindeutig, nicht mit der Maßgabe, ich weiß alles und ich kann alles. Das ist bei weitem nicht
der Fall. Aber ich meine, deswegen wollte ich dich ja so unbedingt als Experten haben. Ich meine, du warst ein Weltklasse-Spieler. Du bist der jüngste Meistertrainer nach wie vor. Du warst Sportvorstand und hast dann mit den Bayern alles gewonnen. Und du warst im Verband, warst du ja auch noch tätig. Mhm. Wenn, ich fand das, als du gesagt hast, wer das Recht hat, auch was zu sagen. Wenn wir das nochmal auf Nico Schlotterbeck runterbrechen. Mhm. Hat Nico Schlotterbeck das Recht, so eine Aussage zu tätigen, wohl wissend, dass er noch kein Bekenntnis gegeben hat, langfristig für den Verein zu spielen? Mhm.
Hat er? Weil das Bekenntnis ist die Strategie des Vereins und seiner Entscheidung. Aber Fußball ist Tagesarbeit. Es ist in dem Moment, wie er seinen Vertrag hat, bis zum letzten Tag hat er diese Aufgabe zu erfüllen. Und es ist aber spannend, auch in die Fragestellung. Und natürlich ist es zweifelsohne besser. Wir sind unterschiedliche Generationen. Und natürlich ist es manchmal besser, wenn du Themen hast. Das wissen wir doch alle im Leben, egal was ansteht, ob hier zu sein oder da zu sein. Klarheit ist immer besser. Klarheit ist immer besser. Aber natürlich. Aber er sammelt ja gerade Erfahrungen, die er auch selber noch nicht gemacht hat. Er wird es selber spüren, weil es ein wunderbarer junger Mann ist. Daraus wird er auch ein Stück weit lernen, um zu sagen, okay, pass auf, wenn du jetzt argumentierst, kann es sein, dass der andere natürlich auch ein Bekenntnis von dir erfordert. Aber das ist kein Widerspruch zu dem, was er jetzt getan hat, weil er jetzt die Aufgabe und die Tagesarbeit zu erfüllen hat. Und er muss jetzt diese Widerstände, die zu ihm kommen, das ist ja auch hierarchisches Denken. Und Leader sein hat auch was mit Entwicklung zu tun. Und die muss er jetzt natürlich meistern in der Argumentation, im Auftreten, auch ein Stück weit in der Vorbildwirkung, mit seinen Leistungen, mit seinen Argumenten. Herzlich willkommen im Leben, das ist wunderbar.
Und wann muss denn so eine Klarheit kommen?
Ich glaube, er wird es spüren. Er wird es selber spüren.
Der Verein muss es doch auch spüren.
Nein, er wird es selber spüren mit den Dingen, die er dann getan hat, mit Aussagen, die er getan hat. Kommt er irgendwann an deinen Punkt? Es ist besser, du kommst nicht an den Punkt, entscheidest es vorher. Jetzt sagen wir aber, woher soll ein junger Mann, im Gegensatz zu mir, nochmal 1000 Fehler, Erfahrungswissen? Er hat in diesem
da muss
Element,
ich dagegen halten, Matthias. Ich möchte es nicht jetzt so billig machen,
nein,
zu kommen. Aber wenn ich 14, 15 Millionen Euro verdienen möchte, dann finde ich, musst du auch wissen, ich brauche relativ zeitnah eine Klarheit für meinen Verein.
Ja.
Hopp oder top. Und da darf ich auch keine Angst haben, wenn ich mich gegen den Verein entscheide, weil da hat der auch Klarheit, dass ich dann einlaufe und vielleicht die Süd pfeift mich dann aus oder da muss ich dann manns genug sein.
Aber dann bist du, ja. Aber ich habe vorher gesagt, ist er denn schon Leader? Und ich habe gesagt, er ist auf dem Weg dahin.
Okay,
und vielleicht ist das ein Bestandteil dessen, wo er spüren wird, und da können wir alle reden, die müssen alles wissen, Profis, nein. Es sind alles auch Entwicklungsmerkmale, die man da gelten lassen muss. Und das, was du gerade gesagt hast, ist doch zweifelsohne einen Punkt. Damit wird er sich auseinandersetzen, wird vielleicht unterm Tannenbaum sitzen und mal überlegen, um zu sagen, sind es die 14, 15 Millionen, sind es die vielleicht nicht. Aber ist es möglicherweise, das ist ja nicht meine Aufgabe, ist es möglicherweise ein Kapitänsamt? Wir haben natürlich auch zu Zeiten, als ich noch gespielt habe, hat der Club immer argumentiert, wir wollen wieder eine neue Epoche aufbauen. Und wenn man Dortmund vergleicht, 50er, 60er Jahre sehr erfolgreich, dann ging es mal ein bisschen runter, dann Ende 80er mit Pokalsieg, 90er Jahre sehr erfolgreich, dann wieder ein bisschen runter, dann mit Jürgen Klopp sehr erfolgreich, vorher auch Ottmar Hitzfeld, den sollten wir nicht vergessen und so. Und das ist Dortmund. Und jetzt sind wir an dem Punkt, es ist gut, aber es ist auch spannend möglicherweise, eine neue Epoche aufzubauen mit ihm als Kopf. Das muss er selber spüren.
Gar kein Gefühl,
weil ich darüber auch nicht mit ihm rede. Dafür bin ich viel zu weit weg. Und dementsprechend freue ich mich über das, was er tut. Und ich freue mich auch über diese Widerstände, die auf ihn zukommen werden, weil er wird sich früher oder später entscheiden. Je später er sich entscheidet, umso mehr wird er sich doch angreifbar machen in verschiedensten Konstellationen.
Du bist doch der Berater des Vereins oder auch von Lars Rieden. Ab wann würdest du denn deinem Verein raten, bis dahin brauchen wir eine Entscheidung?
Also, bei Nico Schlotterbeck muss man ein Gefühl entwickeln, inwieweit man im Gespräch ist. Und dementsprechend kann es sein, dass ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen würde. Aber grundsätzlich, ich war in ähnlichen Positionen, ich war aber nie der Manager-Typ. Ich habe es immer sportlich gesehen. Und dementsprechend habe ich trotzdem oftmals schon gegenüber unserem Verein, auch wenn es um jüngere Spieler ging, geantwortet: Ich weiß, dass ihr harmoniebedürftig seid. Ich weiß das. Und harmoniebedürftig, okay, gib mir noch mal ein bisschen Zeit, Und ich habe ihm nur gesagt, das könnt ihr tun, aber ich würde es nicht tun. Ich würde manchmal Deadlines setzen. Ja.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Und wann wäre
aber nicht zu verallgemeinern. Nein, jede Situation ist für sich neu zu betrachten.
Aber wäre denn eine Deadline März zum Beispiel, wenn man jetzt nicht sagt Januar, aber ich glaube, du kannst ja nicht da mit Mitte April, ich weiß nicht, da geht es für euch um die Champions League, etc. Du hast ja diese Thematik, da kriegst du ja keinen Deckel drauf. Ja. So sind wir ja dann auch, wir werden ja darüber sprechen.
Ja, ja.
Wäre März Ultimo?
Ich nenne keinen Monat, ich nenne keinen Tag und nenne keine Woche.
Ich habe dich richtig verstanden.
Ich kann nur sagen, ich war ungern auf der klassischen, wir kommen nachher noch drauf, Sportdirektoren, was
gleich
ich meine. Sogar. Das sind eher auch Management-Themen, die ich eigentlich nie so gerne gemacht habe. Ich habe mich um den Sport gekümmert und ich wollte nur damit sagen, dass es im Leben manchmal Situationen gibt, die benötigen ein bisschen Zeit, aber die können nie so wichtig sein, als dass du Klarheit in deinem Leben schaffst, wie auch immer. Und wenn du glaubst, mit jedem Tag länger zu wissen, was die richtige Entscheidung ist, ist es sowieso nicht. Das ist es nicht. Und dementsprechend, wer macht, macht Fehler. Wer Entscheidungen trifft, macht auch Fehler. Ich bin nach Italien gegangen, nach 7 Monaten zurück. Mhm. Alle haben gesagt, Loser, Verlierer. Der Präsident hat gesagt, von Inter ist noch gar keiner nach 7 Monaten zurückgegangen. Habe ich gesagt, ich bin der Einzige. Ich gehe 2 Schritte zurück, um 5 nach vorn zu kommen.
Hat funktioniert.
Manchmal muss man 2 Schritte zurückgehen.
Europas Fußballer des Jahres. Wir machen eine kurze Unterbrechung
Dankeschön.
An dieser Stelle
Danke.
Und sind dann gleich hier zurück bei Sammer und Basile, der Hagelock Talk. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Und wir wollen jetzt weitermachen mit unserer weiteren Rubrik. Sammer packt aus. So, Matthias, ich habe mal wieder unsere geschätzte Schatztruhe dabei. Ich mache sie auf und du darfst. Da weißt du, ich hebe einmal dieses Bild und dieses Bild. Ich halte die auch mal in die Kamera. Eins, du siehst sie ja auch. So, wenn du diese Bilder siehst, du wirst ja erkennen, wann das war.
Mhm.
Was löst, nehmen wir mal das Bild, was löst dieses Bild in dir aus?
Ja, es ist ein Teil der Geschichte von Borussia Dortmund und natürlich auch ein Teil meiner Geschichte. Und ich kann nicht verhehlen, je älter man wird, dass die Vergangenheit natürlich eine Rolle spielt und Dinge, die du so im Alltag dann manchmal auch weggebügelt hast, kann ich heute natürlich voller Stolz und es ist ja kein Eigenlob, aber auch voller Dankbarkeit, dieses Gefühl mitnehmen, der jüngste Meistertrainer in diesem Land. Also ich lebe ja nicht in Lappland oder so, du bist zufällig mal, ich weiß gar nicht, ob die eine Meisterschaft haben oder so etwas. Oder ich lebe ja nicht irgendwie in einem kleinen, ich lebe in einer Gesellschaft, in einem Land, in einer Nation, wo Fußball ein ganz, ganz starker Bestandteil der Geschichte ist und komme aus der DDR und darf hier werkeln und wirken und bin der jüngste Meistertrainer. Natürlich macht mich das stolz und ist ein schönes Gefühl. Und da waren ja auch wunderbare Spieler dabei. Marcio Amoroso habe ich gesehen. Ob der das auch so glücklich empfindet, das weiß ich jetzt nicht. Der hat gelitten. Aber auch Entschuldigung, Meister und Torschützenkönig. So. Ich weiß nicht, ob er das noch irgendwo mal geworden ist. Also manchmal ist der Erfolg auch ein bisschen anstrengend. Das war sehr, sehr gut. Und das andere Bild...
Gerne. Ich meine, du warst da so alt, wie ich heute bin.
Naja, 34,
ja,
ne?
Ja, 34. Konntest du zu dem Zeitpunkt umreißen, was das da gerade bedeutet?
Was ich umrissen habe, ist ja allgemein bekannt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ehrgeiz in mir trage als manch anderer. Und ich wusste natürlich nicht, wo geht die Reise hin. Das begann damals mit Udo Lattek, auch ein wunderbarer Begleiter der Entwicklung. Und leider hatte ich mit 30 eine schwere Infektion, was mein Karriereende bedeutet hat. Und das war mein Schritt ein Stück weit zurück ins berufliche Leben. Es war anstrengend und schön zugleich. Und im zweiten Jahr meines selbstständigen Handels als Cheftrainer, ich hatte Uwe Neuhaus, wir hatten Michael Zorc dabei, Gerd Niebaum, Michael Mayer damals nicht zu vergessen. Wir hatten Professor Liesen damals schon Blutkontrolle, alles mit Werten und Fitnesstrainer Colozzi und dementsprechend Achilles Spitzname.
Lass uns bei den Bildern genau.
Also wir haben da eine Menge getan, aber ich wusste zu jedem Zeitpunkt, Schnellkurs, Fußballlehrer, ich wusste zu jedem Zeitpunkt, dass mir Grundelemente fehlen, die irgendwann natürlich kommen. Ich war dann 4 Jahre in Dortmund, 1 Jahr Stuttgart und bin erst dann rausgegangen, um mich weiterzubilden, habe dann Carsten Schumann kennengelernt, wissenschaftlicher Mitarbeiter, der dann beim DFB an meiner Seite war, bei Bayern an meiner Seite war. Die meisten wussten nicht, was der macht. Aber das, was wir da entwickelt haben, war sehr auf seinen Grundlagen, theoretischen Grundlagen, gefochten. Und wenn wir Michael Zorc, das zweite Bild, sehen, Mitspieler, Kapitän, danach Sportdirektor in diesem Verein, eine Ikone in dieser Stadt aufgewachsen, absolute Identifikationsfigur und dementsprechend ein feiner Mensch. Ja, er war natürlich auch manchmal unbequem und gerade auch als Spieler, wenn der so in seiner Positionsnähe, der konnte auch beißen. Ja klar, als Manager musste auch ab und zu mal beißen. Und wir haben eigentlich die beste und glaubwürdigste Verbindung war zwischen uns noch als Spieler. Mhm. Als Ottmar Hitzfeld meinte, ich sollte Kapitän dieser Mannschaft werden. Ich das inhaltlich nicht abgelehnt habe, aber mit dem Zeichen dessen, dass Michael das war als Ikone dieses Clubs und auch als Identifikationsfigur. Ich gesagt habe, Michael, Trainer, bitte lassen Sie Michael Kapitän bleiben, weil er ein starkes Stück Dortmund ist. Und was Sie möchten, was wir und ich auch beeinflussen wollen, das mache ich mit. Dazu brauche ich aber nicht die Binde. Und ich glaube, das hat zwischen uns eine gute Verbindung geschaffen. Bis heute.
Dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik, zu Summertime. La, 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 la. Matthias, du hast in einer der vorherigen Sendungen das Thema auch Sportdirektor angesprochen. Ja, wirklich. Und da verrate ich ja nicht so viel. Es haben dann diverse Sportdirektoren und eben auch Spieler sich gemeldet und die Thematik wirklich sehr, sehr spannend fanden.
Ja.
Leute haben gesagt, du hast da zu 100% recht. Andere Sportdirektoren, ohne zu viel zu sagen, haben gesagt, Absolut. Man könnte das ja auch vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Im Kern hast du gesagt, dass ein Sportdirektor auch Trainer gewesen sein sollte.
Ja.
Was fehlt einem Sportdirektor konkret, wenn er kein Trainer war?
Genau. Wir haben das in einer der vorigen Sendungen am Ende darauf gebracht zu reduzieren, dass der Sportdirektor auch den Trainer einschätzen muss. Das kann er über Jahre Jahre hinweg. Das kann er tun mit Erfahrung. Und da gibt's ja genug Beispiele, die fantastisch auch funktioniert haben in Deutschland. Deshalb ist das zu kurz gesprungen. Und ich bin froh, dass wir es heute nochmal erwähnen, dass man diese Verbindung versteht. Trainer als Bestandteil Anführer der Mannschaft zu sein, natürlich auch des Staffs zu sein und damit natürlich auch hauptsächlich für die Ergebnisse zu liefern. Aber ich würde gern unterscheiden, der Begriff des Sportdirektors in Verbindung, was es früher gab, die Manager. Und ich glaube, dass wir inhaltlich herausarbeiten sollten als Anregung, keiner muss Beifall klatschen, von den Sportdirektoren noch mal viel weniger, die es vielleicht sind, sondern ich wollte vom Inhaltlichen ableiten, um zu sagen, wenn ein Sportdirektor sich reduziert auf die Transfers, und das ist jetzt auch nur ein kleines Beispiel.
Das war einer der
wird
Punkte.
Wird er letztendlich dem gar nicht gerecht, weil in großen Clubs, wo ich zumindest zu tun hatte und habe, wird ein Transfer nie von einer Person entschieden. Es ist immer ein kleines Gremium. In München war es Karl-Heinz Rummenigge dabei, Uli Hoeneß dabei, ich war Vorstand, ich war dabei. Dann haben wir den Trainer immer mal dazu genommen. Dann gab es noch Scouting, Michael Rechke kam ein bisschen später und so. Und dann haben wir die Dinge diskutiert. Und dann gibt es eine sportliche Expertise und sportliche Einschätzung. Aber es muss natürlich eine materielle auch geben, ob das überhaupt möglich ist. Und so war damals auch bei Javi Martinez und bei allem anderen. Und wenn wir jetzt heute darüber sprechen, möchte ich nur sagen, und das sind so die zwei Punkte, dass mich es immer wundert, dass ein Sportdirektor sich am Ende auch ein Stück weit und auch in der Wahrnehmung nach außen dahinter sieht, um zu sagen, das ist ein Transfer oder der ist es nicht. In der Regel kannst du darauf warten, wenn es ein guter Transfer ist, dann wird er 2 Meter größer, und wenn es ein schlechter Transfer ist, irgendwie, dann hat der Trainer Murks gemacht und wie auch immer. Also das ist erstmal völliger Blödsinn. Einen Transfer zu entscheiden bis umzusetzen, ist Technik. Gehört Scouting dazu, da gehört der Sportdirektor dazu. Mein Anliegen ist ein völlig anderer. Und zwar darüber zu reden, dass die sportliche Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Spieler, und wir reden jetzt mal von der Lizenzspielermannschaft, ich rede nicht vom Nachwuchs, dann könnte es auch sein, aber wir reden jetzt von der Lizenzspielermannschaft. Die vorrangige Aufgabe des Trainers ist da gar keine Frage.
Aber
das sind heute zum Teil 20, 25 Spieler, Top-Spieler. Du spielst alle 3 Tage in einem Top-Wettbewerb und du hast jeden Tag Widersprüche. Da kommen ja nicht nur die Mannschaft dazu, da kommt der Staff dazu, da kommt der Fitnesstrainer dazu, da kommt der Analyst dazu, dann Reha, kann der oder kann der nicht. Du hast jeden Tag Konfliktfelder. Und ich möchte eigentlich nur auf den Punkt bringen, wenn der Tag zu Ende ist, muss der Sportdirektor, der Trainer auch, gar keine Frage. Und der vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber wenn es der Trainer mal nicht hat, wir haben junge Trainer, die können ja nicht perfekt sein. Am Abend muss der Sportdirektor wissen, jeden Tag am Abend, in welchem Zustand körperlich und geistig die Spieler sind. Jeder einzelne Spieler.
Und das geht nur, wenn er Trainer war?
Das geht im Prinzip, wenn du die sportlichen Leitlinien verstanden hast, um dann natürlich mit dem Trainer zu reden, um natürlich Einfluss zu nehmen, wo die Trainer, die fühlen sich natürlich relativ schnell auf den Schlips getreten, sind ja auch die Einsamsten. Ja. Die Trainer sind auch die Einsamsten. Aber das meine ich gar nicht damit, sondern die Quintessenz ist, wenn du nicht Trainer warst und nicht verstehst, wie man Leistung organisiert, bedeutet das im Folgenden, du hast die Mannschaft 12, 13, 14 Stammspieler, du hast ein bisschen Rotation wie bei den Top-Leuten, das sind vielleicht 16, 17. Und dann hast du plötzlich aber junge Spieler drin, 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige, die mal oben sind, mal unten sind. Und wenn du mit denen, und das ist die Aufgabe eines Sportdirektors, mit am Ende keine klare Planmäßigkeit hast, ein Stärken-Schwächen-Profil, was es geben muss, muss der ein bisschen zulegen, hat keinen Rhythmus, keine Spielpraxis, der ist körperlich in keiner guten Verfassung. Und wir spielen alle 3 Tage, es findet kein Training statt. Also muss dieser Spieler zusätzlich trainieren. Jetzt kann man immer sagen, das muss immer der Trainer machen oder muss immer der Co-Trainer machen. Das ist ja der Idealfall. Aber wenn es irgendwie mal nicht passiert. Oder aber machen wir uns doch mal nichts vor, der Trainer ist gerade stocksauer auf den einen oder anderen Spieler und hat auch mal das Gefühl, er will jetzt nicht reden oder will das nicht tun. Was passiert dann? Und das ist, wo ich glaube, dass der Sportdirektor den Trainer und am besten auch Trainer ist, weil er ihn fühlen und spüren muss und gleichzeitig aber sich nicht für die sportliche Leistungsfähigkeit der Entwicklung des einzelnen Spielers immer hinter den Trainer verstecken darf. Das ist eine ganz, ganz klare Aufgabe mit des Sportdirektors und in den natürlich wenigsten Fällen, weil die anderen sind hoffentlich im Rhythmus und es läuft gut. Und es ist mal ein Spieler und 2 Spieler. Ich nenne gerade mal ein Beispiel, um das vielleicht mal ein bisschen plastisch zu schildern, um das zu wissen.
Nenn mal ein Beispiel.
Rafinha.
Ja.
Ich bin 2012 zu Bayern gekommen. Ich war Sportvorstand, also ich war nicht nur Direktor, sondern Sportvorstand und war da und habe mich natürlich in der Rolle gesehen. Bayern war glänzend besetzt. Karl Hopfner, Finanzen, Uli Hoeneß war da, Karl Rummenigge. So, die waren alle da und ich habe mir eine Nische gesucht, eben zu verstehen, Jupp Heynckes als Trainer, es fehlte ja nicht viel. Die waren überall Zweiter, gerade zu dem Zeitpunkt. So, was kannst du verbessern? Hierarchische Gedanken haben wir vorher gesprochen und dann haben wir gesagt, und jetzt geht es darum, Spieler. Rafinha, ich habe mir das eine Weile angeguckt und so, und dann war so Mitte September und dann habe ich geguckt, habe nahezu jedes Training beobachtet, Trainerrückmeldung gegeben mit Peter Hermann damals, Hermann Gerland waren die Co-Trainer, mit denen gesprochen, manchmal mit Jupp, manchmal mehr, manchmal weniger. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen, ich verstehe ein bisschen was von Trainingslehre, Stärken, Schwächenprofil und so habe ich ja auch gearbeitet mit den Trainern im Nachwuchsbereich beim DFB. Beispiel Rafinha. Genau, Beispiel Rafinha. Rafinha hatte in meinen Augen eine kleine Wampe bekommen. Er kennt die Geschichte und sie ist bekannt. Und war überhaupt nicht fit. Ich habe mit ihm gesprochen, ich sage, Rafinha, ey, ich kenne dich als Maschine, Rafa. Was ist mit dir passiert? Ach, Matthias, alles so schwierig. Ich spiele zu wenig, kein Rhythmus, ich bin traurig, so ein bisschen. Und ich will weg. Dann sage ich, Rafa, wir haben September, wo willst du hin? Ich weiß nicht, Hawaii oder ich weiß nicht, ob das Transferfenster noch offen ist. Rafa, wir haben Mitte September. Aber Rafa, das ist egal. Ja, ja, wie egal. Ich sage, Rafa, wir machen jetzt eins. Ich kenne dich als Maschine. Schalke, ich kenne dich Brasilien. Wir machen jetzt eine Maschine aus dir. Und, pass auf, ich weiß doch nicht, wo deine Zukunft liegt. Aber wenn du eine Maschine bist, bestimmst du die Zukunft. Wenn du keine Maschine bist, wird es schwierig. Und du bist in einem Zustand, Rafa, glaub mir, wenn du mir glaubst, und ich will nur das Beste, ich will nur das Beste, glaub mir das, dann müssen wir was ändern. Er natürlich wirklich ein wunderbarer Junge. Ja, wirklich. Was muss ich machen? Ich sag, wir machen einen Plan, speziell was deine Fitness, was deine Athletik betrifft. Ich spreche mit Jupp, mit dem Trainer.
Und Jupp hat sich nicht übergangen gefühlt?
Bitte?
Jupp hat sich nicht
übergangen. Ich habe ihn natürlich involviert in dieses Gespräch und habe ihm versucht zu sagen, dass ich dann das einfach nur delegiere mit einem Plan zu den Fitnesstrainern und dass ich glaube, Jupp, dass ich glaube, dass Rafa ein bisschen mehr wieder vertragen muss. Und ich hatte natürlich Fakten. Sein Gewicht war zu viel. Ich habe im Training gesehen, so teilweise objektiv, aber teilweise
so. Hättest du eine Frage? Weil du ein Weltklasse-Spieler warst, hättest du das nicht so erkannt und nicht so mit ihm gesprochen, wenn du nicht auch vorher Trainer gewesen wärst? Genau.
Wenn du das was ich jetzt gerade gesagt habe, bedeutet ja Trainingssteuerung. Also du musst die Prinzipien der Leistungsvoraussetzungen kennen. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert.
Mach's einfach.
Konstitution, Kondition, Technik, Taktik, Persönlichkeit. Das musst du immer bearbeiten. Fußball ist komplex. Diese 5 Merkmale. Und dann gibt's einen Begriff der Trainingssteuerung. Also du musst dann Maßnahmen festlegen, planen, um jemanden besser zu machen. Planung, Analyse, Kommunikation, Maßnahmen, Kontrolle. Und dann haben wir nochmal mit Rafa, dann haben wir einen Plan festgelegt, wo ich auch wusste, natürlich als Spieler, aber auch als Trainer und in der Kommunikation zum Trainer. Natürlich hätte der Jupp sich übergangen gefühlt, aber ich habe gesagt, Jupp, mir fällt das und das auf. Und das und das wäre mein Vorschlag.
Weil du auch Trainer warst.
Na, ich glaube, wenn der Trainer mich nicht ernst genommen hätte, in der Argumentation und auch mit diesem Punkt, ich weiß nicht, ob er auf mich gehört hätte und dementsprechend, um gleichzeitig ihm einen Zettel hinzulegen, um zu sagen, pass auf, Jupp. Und das ist mit Fitnesstrainer, mit dem Kopf der Fitnesstrainerabteilung, das ist jetzt mal der Plan, wie wir mit ihm umgehen. Und wir werden nicht in deine Trainingsarbeit eingreifen, sondern wir machen ein bisschen zusätzlich.
Aus heutiger Sicht, wir haben uns mal die Mühe gemacht und uns die Sportvorstände oder Geschäftsführer Sport und die Sportdirektoren in der ersten Bundesliga angeschaut. Ja. Unterm Strich waren nur 7 Leute waren mal Trainer. Mhm. Wir haben die hier auch aufgelistet, wer da Trainer war. Geht es dir auch vor allem darum, dass man diese Position eines Sportdirektors neu denken oder anders interpretieren muss?
Inhaltlich. Ja. Ich will nur vom Inhalt kommen. Gut. Ich will niemanden auf dem Schlips getreten fühlen. Und ich will vor allen Dingen eigentlich denkt ja jeder, ich greife die Sportdirektoren an. Aber eigentlich greife ich die Trainer an. Weil die Trainer einen Sportdirektor schwer ernst nehmen, der nie vor der Mannschaft stand. Das müssen Sie wissen. Ein Trainer ist einsam. Und die gegenüber einem Trainer argumentieren, kannst du nicht sagen, hättest du nicht mal besser in der 60. Minute ausgewechselt oder nicht in der 65. Trainer wollen Fakten. Fakten und sie wollen ein Gefühl entwickeln, wenn jemand mit ihnen spricht, der sich in die Lage versetzen kann, wie und was. Wie oft hatte ich Situationen, ich hätte etwas ganz Wichtiges. Also nochmal, Rafa, 2 Monate später Maschine. Ich wollte ganz nur eins sagen.
Wir haben nicht mehr lange Zeit.
Ganz kurz.
Noch. 2 Minuten.
Ja, weniger kurz.
Nee, ich brauche noch 2 Fragen.
Wie oft bin ich eigentlich mit einem wichtigen Thema zum Trainer rein und habe gesehen, falscher Zeitpunkt, raus.
Okay.
Geh raus.
Gut. 2 kurze Sachen noch.
Ja.
Wärst du dafür, dass in einer potenziellen Sportdirektorenausbildung es verpflichtend sein muss, dass man auch Trainer sein muss?
Ach, du brauchst doch nicht über die höchste Lizenz nachdenken, aber ich würde das tun. Und wir haben irgendwann im deutschen Fußball eher eine Managerausbildung gemacht, statt eine Sportdirektorenausbildung, weil Management ist Handwerk, das kann man schnell lernen. Sport ist viel wichtiger. Ich hatte Leistungsvoraussetzungen, Leistungssteuerung und solche Themen, Trainingslehre. Das muss in den Mittelpunkt, ein Sportdirektor muss das wissen.
Zum Schluss noch, Matthias, die Kollegen der Bild, Henning Feind, hat in einem seiner Artikel geschrieben, dass du, Kramer, Carsten Kramer und Hans-Joachim Watzke wohl nicht ganz zufrieden seid mit eurem Führungsduo um Sebastian Kehl und Lars Ricken. Bist du unzufrieden mit einem von beiden?
Also erstmal, wenn sowas heute steht, ich habe es auch am Rande mitbekommen, dann weiß ich nicht, wieso, woher oder warum, Punkt 1. Und Punkt 2 ist immer, in der Position, wo ich mich befinde, egal was oder egal wer ich bin, wenn ich etwas habe, dann bespreche ich das intern und ich gebe keine Antwort darauf. Ich gebe keine Antwort darauf, dass etwas spekuliert. Das ist ja reine Spekulation, ist ja auch sehr weich irgendwo geschrieben, was eventuell sein könnte oder nicht sein könnte. Ich sitze hier und versuche für den Club, nicht jeden Tag, aber sehr, sehr oft, das Beste zu geben. Und wenn Sie etwas von mir wissen wollen, dann kriegen Sie eine ehrliche Antwort. Manchmal wollen Sie auch von mir nichts wissen, aber dann gebe ich Ihnen trotzdem eine ehrliche Antwort. Ja. Ich diskutiere solche Themen grundsätzlich nach außen überhaupt nicht. Und du kannst und du den Presseluftkammer rausholen.
Haben wir nicht vorhin gesprochen darüber, dass der Verein vielleicht zu sehr in Harmonie gewickelt ist? Könnte es nicht vielleicht auch mal dem Verein guttun, wenn man mal eine Streitkultur insofern aufbaut, dass man auch mal als Matthias Sammer seine Meinung kundtut?
Also erstmal brauche ich darüber keine Gedanken machen. Ich habe ja gesagt, gefragt oder manchmal auch ungefragt gibt es die. Aber das ist natürlich ein Prinzip des Führungsstils. Und ich finde auch der Verantwortung, auch der Vorbildwirkung, dass ich nicht irgendwie auf irgendetwas reagiere, um dann zu sagen, meine Meinung zu sagen. Und ich weiß jetzt scharren einige mit den Hufen und sagen, oh, jetzt, das wäre doch die Chance gewesen, sich zu bekennen. Ich bekenne mich zu Borussia Dortmund und Borussia Dortmund kriegt meine Antworten, aber niemand da außen.
Dann belassen wir es dabei. Es ist ja auch Weihnachten, ne? Wollen wir ein bisschen besinnlich das
milde
walten lassen. Aber ein bisschen Wahrheit ist ja immer irgendwo dran. Vielleicht belassen wir es.
Ricardo, da bin ich mir nicht sicher, weil wir sollten weggehen davon, dass bei jedem unabhängig geschriebenen oder nicht, dass immer irgendwo ein Stück weit Wahrheit, ich habe es oft genug gemerkt, dass das nicht der Fall ist.
Bei Henning Fein sage ich, ist es immer ein bisschen.
Henning ist ein guter, lege ich meine Hand ins Feuer, Podcast gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ganz feiner Mann.
Vielen Dank bis hierher, Matthias.
Ich danke dir.
Ich freue mich auf das kommende Jahr. Wir wünschen Ihnen und euch natürlich frohe Weihnachten. Wir werden ganz sicher dann im kommenden Jahr über die Geschenke von Matthias Sammer unter Weihnachtsbaum auch sprechen, ne? Was da war. Und sehen uns ganz bald wieder. Also bis dahin.
Frohe Weihnachten.
Das war's leider schon wieder mit Sammer und Basile, der Hagedorn-Podcast, präsentiert von der Hagedorn-Unternehmensgruppe.